Brüssels Kunstklang. Eine Audioreise, die die schönsten Kulturspots der Stadt Kassel erklingen lässt. Jeden Monat erzählen wir die Geschichten hinter den Kulturstätten unserer Stadt. Und jetzt öffnen wir die Türen zu einem neuen Kapitel der Kunst in Kassel.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kassel Kunstklang, dem Podcast, in dem wir jeden Monat die Türen zu Kassels bedeutendsten Kulturhäusern öffnen. Orte, an denen Geschichte lebendig wird, Kunst atmet und Museen nachts manchmal ganz eigene Geschichten erzählen. Heute nehmen wir Sie mit in ein Haus, das viele von uns seit Kindheitstagen begleitet. Das Naturkundemuseum Kassel. Ein Museum, in dem Dinosaurierknochen aufgebaut werden, wie riesige Puzzles, in dem Teams Nachtschichten einlegen, um Unterwasserwelten entstehen zu lassen und in dem ständig neu gedacht wird, wie Räume wirken müssen, damit Menschen sie lieben. Ich spreche mit Dr. Karl Füldner, der das Naturkundemuseum seit 2005 leitet. Ein Mann, der die Kasseler Museumslandschaft geprägt hat wie kaum ein anderer. Und wir schauen gemeinsam hinter die Kulissen, dahin, wo der Alltag eines Museums so gar nichts Alltägliches hat. Erinnern Sie sich eigentlich noch an Ihren allerersten Arbeitstag hier?
Ja, da erinnere ich mich sehr deutlich dran. Da habe ich mein Büro eingerichtet und tatsächlich selber den Laminatboden gelegt, den man hier sieht, weil ich den schwarzen Asphaltboden, der drunter war, nicht attraktiv fand. Ich wollte das eigentlich mit meinem Hausmeister machen, aber der ist tatsächlich an dem Tag krank geworden und ich habe alleine diesen Boden hier reingelegt. Das war ein merkwürdiger Dienstanfang, aber da erinnere ich mich sehr gut dran.
Und wie lange ist es jetzt her?
Das ist jetzt 20 Jahre her fast. 20 Jahre und ein paar zerquetschte.
Sieht aber immer noch gut aus, Ihr Laminatboden.
Ja, hohe Qualität.
Ansonsten haben Sie ja einen ganz besonderen Arbeitsplatz, würde ich mal sagen, weil dieses Haus an sich ja schon so eine unglaubliche Geschichte auch für die Stadt hat. Vielleicht holen Sie mal alle ab. Was steckt denn in diesem Haus für eine Geschichte?
Es ist ja eins der ältesten Gebäude, das in Kassel überhaupt erhalten ist. Ein ehemaliges Theater und damit auch ein besonderes Haus, weil das älteste gemauerte Theater des Kontinents. Also von daher schon mal wirklich was Besonderes. Als Theater ist es allerdings nur sehr kurz in Funktion geblieben. Danach hat es diverse Umbauten gegeben. Es war schon mal im frühen 18. Jahrhundert sowas wie ein Museum. Es gab mal eine kleine Universität hier drin. Also eine bunte Geschichte und seit Ende des 19. Jahrhunderts sind wir ein Naturkundemuseum.
Und wie war Ihr Weg jetzt bis hierher zum Laminat verlegen?
Also ich bin ursprünglich Förster. Ich habe in Göttingen, war lange an der Uni, habe dort auch in der Lehre, in der Forschung gearbeitet und bin dann als Quereinsteiger tatsächlich vor diesen 20 Jahren jetzt nach Kassel gekommen und bin eben Direktor des Naturkundemuseums geworden, inzwischen auch vom Stadtmuseum. Es gibt noch eine Grimm-Sammlung, also auch noch Aspekte nebenbei. Und das gefällt mir sehr gut hier.
Wobei jetzt Förster und Naturkunde jetzt nicht so weit entfernt ist, oder?
Das ist zwingend miteinander verbunden. Ne? Allerdings gibt es, glaube ich, soweit ich weiß, keinerlei anderen Forstwissenschaftler im Museumsbereich, so wie ich. Und man hat mich damals schon ein bisschen als Exoten angeguckt, was ein Förster wohl an so einer Stelle tut.
Mussten Sie sich denn Ihre Sporen verdienen hier?
Ja gut, wie jeder, der frisch in so eine Position kommt. Und wir haben natürlich, indem wir hier viele neue Dinge getan haben, durchaus Reputation erworben. Die Besuchszahlen sind erheblich gestiegen und wir haben einen festen Platz in der Museumslandschaft hier in Kassel.
Und was waren jetzt diese Neuerungen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben?
Wir arbeiten wirklich sehr publikumsorientiert. Wir bauen unsere Sonderausstellungen alle selber, entwerfen die auch. Wir blicken mit den Augen des Publikums auf unser Museum und so kann man im Museum auch die Dinge erleben. Ja, Forschen und Bewahren gehört natürlich dazu. Auch das findet im Hintergrund statt. Wir haben ja große Sammlungen, wir haben Depots, wir haben auch Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen. Das Ganze fließt aber trotzdem zusammen in der Idee, dass wir dem Publikum zeigen, wie Natur funktioniert.
Jetzt habe ich bei dieser Arbeit mit diesem Podcast das erste Mal davon erfahren, dass die Museen so Depots haben. Was ist denn in Ihren Depots so drinnen?
Also man muss sich vorstellen, so ein Depot hat mindestens die gleiche Fläche wie das ganze Museum, was das Publikum so sieht. Mindestens. Ich würde behaupten, sogar mehr. Und wir sind das Gedächtnis, das naturwissenschaftliche Gedächtnis der Region und haben in den Depots entsprechend Sammlungen aus der Region auch mit Schwerpunkt. Es gibt zwar auch Dinge aus aller Herren Länder, aus der Geschichte des Museums, zum Teil ein bisschen gruselig, präparierte Tiere vergangener Jahrzehnte, oft ausgeblichen, abgerappelt, wie sie halt gezeigt wurden. Auch das muss man ja aufheben. Aber es gibt eben auch einen Schwerpunkt auf vielen wissenschaftlich sehr hochwertigen Dingen, ob das Fossilien, Mineralien, Skelette, Insekten, sonstiges ist und zum Teil eben umfängliche Sammlungen, die wir einfach im Hintergrund bewahren und beforschen.
Jetzt haben Sie mir vorhin gesagt, Sie fingen hier eben an, ganz frisch, ganz neu, ich schätze auch voller Ideen, oder? Und Motivation. Was waren so die ersten Sachen, die Sie angepackt haben hier?
Ja, das, wenn man so neu in so ein Haus kommt, wie gesagt, hat man manchmal auch Ideen, die man ein bisschen abschleifen muss in der Realität. Das ist einfach so. Das hat finanzielle, bauliche, personelle Hintergründe. Was kann ich überhaupt tun? Und nach einer gewissen Orientierungszeit, das hat 1-2 Jahre gedauert, war klar, unser Schwerpunkt ist eben, wir sind extrovertiert. Wir zeigen dem Publikum selbsterdachte Ausstellungen. Dazu braucht man einen Stab an Leuten. Stab hört sich jetzt großartig an, aber es sind ein paar gute Leute, die da mitmischen, sich das mit ausdenken, umsetzen. Man braucht Präparatorinnen in dem Fall, die hier sehr manchmal von Kulissenbau bis innovative Darstellungen sich ausdenken, immer wieder aufs Neue. Und natürlich auch Handwerker und ja, ein bisschen Verwaltung gehört auch dazu. Und das zusammen ergibt dann die Möglichkeit, dass man eben Dinge präsentiert, die das Publikum sehen mag. Und das Ganze immer hinterlegt mit der Seriosität des wissenschaftlichen Anspruchs, den wir auch haben.
Und gab es jetzt da in dieser Geschichte von Ihnen schon Sachen, wo Sie sich gedacht haben, da rennen Sie uns jetzt die Bude ein und dann war das aber gar nicht so? Oder andersrum sich gedacht haben, uiuiui, das könnte vielleicht riskant werden und auf einmal waren die Hallen voll?
Ich hatte relativ am Anfang meiner Zeit mal so eine Ausstellung mit lebendigen Spinnen. Das fand ich eigentlich ziemlich dröge. Ist eine der wenigen Ausstellungen, die wir uns wirklich mal geliehen haben, habe ich mich breitschlagen lassen. Und da standen da 36 Würfel mit Spinnen drin. Und da rannten uns die Leute die Bude ein. Und man konnte dann so eine Spinne auf die Hand nehmen. Ich habe das dann selber auch gelernt, so eine Spinne rauszunehmen. Da gab es so ein paar zahme, trainierte Tiere. Und ich habe nicht wie viel tausend Leuten eine Spinne auf die Hand gesetzt. Das hat mich völlig überrascht, dass das so angenommen wurde. Aber der Effekt war auch erstaunlich. Also viele haben ja Angst ein bisschen davor. Und die Interaktion dann mit den Leuten, die uns besucht haben, und das dann überlebt haben, ja, das war schon toll. Also die Leute sind rausgegangen, ich habe eine Spinne auf die Hand genommen. Das hat mich tatsächlich sehr überrascht. Und wir haben das Thema dann fast 10 Jahre später nochmal aufgenommen. Allerdings dann mit unserer gewachsenen Expertise haben dann eben nicht nur 36 Würfel gezeigt, sondern wir haben also das gesamte Erdgeschoss gestaltet und eine zweite, sehr viel aufwendigere Spinnenausstellung gemacht, so wie wir uns das jetzt eben vorgestellt haben. Und so gibt es viele Dinge, die sich auch entwickelt haben.
Jetzt höre ich im Hintergrund ja gerade schon Schulklassen, glaube ich, hier reinströmen. Schätze, da sind viele, viele immer wieder hier unterwegs. Wenn die Menschen durch das Naturkundemuseum geführt werden, was wird ihnen denn zuallererst hier erzählt?
Das kommt immer ein bisschen drauf an, warum sie kommen. So eine Klasse oder auch eine Gruppe oder wer auch immer kommt, der eine Führung haben möchte, hat ja ein Thema vorgegeben. Und das kann sein allgemein die Geschichte des Hauses. Das kann unsere historische Sammlung sein, die ja eben auf fast 500 Jahre auch Sammlungsobjekte zurückgeht. Es kann die Sonderausstellung sein, die natürlich oft gefragt ist, wo wir dann speziell das Thema da bedienen. Und dann natürlich das entsprechende Publikum. Ist es eine Grundschulklasse? Ist es eine Gymnasiastenklasse? Wir machen Cocktailführungen abends. Da gibt's dann auch ein leicht alkoholisches Getränk oder auch ohne dazu. Und dann geht man damit durch. Und dann ist je nachdem natürlich die Intention eine andere. Und die Geschichten, die wir erzählen, sind natürlich immer die Geschichte um die Ausstellung herum.
Und was macht jetzt das Naturkundemuseum für Sie zu einem so besonderen Ort in Kassel? Also wie würden Sie den Charakter beschreiben von diesem Museum?
Also wir sind auf jeden Fall authentisch. Die Leute kommen immer wieder aufs Neue. Wir haben viel Stammpublikum, weil sie wissen, was sie geboten bekommen. Wir sind zum Anfassen in großen Teilen. Wir sind von der Bedeutungsschwere manchmal nicht so schwer. Wir sind für manche die Einstiegspforte in eine kulturelle Welt, die leicht verdaulich ist. Wir bieten aber trotzdem dahinter immer auch das Seriöse, fundierte Wissen, das eben auch ein Fachpublikum zum Beispiel suchen könnte. Aber wir sehen uns wirklich als Anbieter für die breite Bevölkerung, die wir natürlich auch immer wieder aufs Neue zu uns nicht locken, sondern einladen wollen. Und das ist unsere echte Prämisse, die nicht enttäuscht mit falschen Versprechungen, tollen Plakaten, mit viel heißer Luft nachher rausgehen und sagen, das war jetzt aber nichts, das habe ich noch nie gehört. Im Gegenteil, also wir übertreffen hoffentlich immer ein bisschen die Erwartungen, die wir auch an uns selbst so haben mit unserem Publikum.
Ja, und in all den Jahren, kann ich mir vorstellen, gibt es auch sicher ein paar sehr berührende oder schöne Geschichten, oder, die hier passiert sind.
Ja, ganz unterschiedliche Dinge. Wir sind ja auch manchmal Teil der Documenta. Und dann unterscheidet sich das Publikum ganz erheblich natürlich von dem, was wir sonst so haben. Dann sind wir kein Regionalmuseum, sondern wir sind dann auch ein kleines Fenster zur Welt und umgekehrt, die Welt kommt ein bisschen zu uns. Und da ergeben sich immer ganz interessante, auch persönliche Gespräche mit den Leuten, die kommen oder auch mit den Künstlerinnen und Künstlern, die dann hier ausgestellt haben. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass man Ort ist. Jede dieser künstlerischen Leitung überlegt ja, wo gehe ich hin? Und wir waren halt die letzten drei Male mit dabei und das war immer toll. Dann gibt es natürlich auch die kleinen Dinge am Rande, die passieren. Ich bin relativ oft auch so in den Ausstellungen mal mit am Gucken und höre mal so mit einem Ohr hin, was die Leute so reden. Und da ergeben sich auch immer viele schöne persönliche Dinge. Auch manchmal so Rückkoppelungen, auch Bestätigungen für das, was man macht. Und das gefällt mir persönlich sehr gut.
Gibt's da was, was Ihnen so jetzt in den Kopf kommt?
Ich muss tatsächlich, ich habe durchaus auch Leute kennengelernt in der Ausstellung, die man dann irgendwie mal angesprochen hat und aus denen sich persönliche Freundschaften ergeben haben. Das ist jetzt nicht dauernd der Fall, aber auch das ist passiert und hat mit dem Museum zu tun.
Mhm. Und was sind jetzt hier für besondere Stücke, die vielleicht auch in Kassel oder Umgebung gefunden wurden, die man hier sieht und entdecken darf?
Wir sind ja ein Regionalmuseum, ganz klar. Und wir betonen auch genau diesen Charakter und zeigen genau auch diese Stücke. Und das fängt mit unserer eigenen Geschichte an. Wir haben zum Beispiel hier so ein komisches Rehbockgehörn, erstmal gar nicht so besonders. Aber das hat ein Landgraf mal angeblich in Kassel geschossen. Er hat aber heimlich einen sibirischen Rehbock irgendwo her gehandelt und hat ihn damals seinen Adelskumpels als das größte Reh aller Zeiten verkauft. Das ist natürlich eine echte glatte Übertreibung, Lüge, naja, wie man früher schon auch angegeben hat. Und der ist halt noch nach 450 Jahren heute erhalten, nur als ein Beispiel. Aber es gibt auch wirkliche Preziosen. Wir haben die älteste gepresste Pflanze Deutschlands hier in einem Herbar aus dem späten 16. Jahrhundert. Drei dicke Folianten voll mit gepressten Pflanzen, das Ratzenberger Herbar. Das ist eine tolle Sache. Wir haben den Goethe-Elefanten, unser Wappentier. Das älteste montierte überhaupt noch vorhandene Säugetierskelett weltweit aus dem späten 18. Jahrhundert. Und der Schädel wurde von Goethe himself damals auf Forschungstour mitgenommen, ein paar Monate in der Kiste rumtransportiert. Er hat sich da anatomisch mit beschäftigt, hat ihn dann nach Aufforderung erst zurückgegeben und so weiter. Und das Skelett ist heute noch vorhanden. Also das ist besonders. Und nicht zu vergessen, die größte und älteste Xylothek, also Holzbibliothek der Welt, Schildbachsche Holzbibliothek, von einem Kasseler Hofbeamten, privat 30 Jahre lang zusammengezimmert, 540 Holzbücher in hochwertigster Qualität. Und das ist auch so ein Kernstück, übrigens auch von der Documenta mal inszeniert und gefeiert. Das steht bei uns auch.
Haben Sie selbst ein Lieblingsexponat oder so ein Lieblingsplatz?
Das bin ich tatsächlich schon wirklich öfter gefragt worden. Wo bin ich am liebsten? Und ich muss sagen, am liebsten bin ich immer in der aktuellen Sonderausstellung. Weil das ist das, was uns am meisten beansprucht, unser Hauptjob ist, und wenn das gelungen ist, dann gehe ich da am allerliebsten rein und gucke mir das an und bin immer traurig, wenn es abgebaut wird.
Das haben Sie vorhin schon gesagt, Sonderausstellung, das geht nicht ohne einen super Stab, also ein Team dahinter, und Ihre Kollegin Mirella Hofmeister ist heute ja auch dabei und betreut vor allem, glaube ich, und leitet ja auch diese Sonderausstellungen. Wollen wir da auch mal einen Blick reinwerfen, liebe Frau Hofmeister? Was genau machen Sie bei den Sonderausstellungen?
Genau, ich bin generell hier im Haus für die Ausstellung zuständig und meine Stelle wurde erst vor anderthalb Jahren geschaffen tatsächlich für mich, weil das lief lange über Volontariate, also über sozusagen Auszubildende, die hier zwei Jahre sind, was ich auch mal gemacht habe. Also ich war hier zwei Jahre im Volontariat und die kümmern sich eben die volle Zeit eigentlich um die Sonderausstellung und jetzt wurde diese eine Stelle verstetigt. Das heißt, ich habe da so ein bisschen den Hut auf und behalte alles im Blick und sorge dafür, dass das läuft.
Eigentlich ein Traumjob, oder?
Absolut. Das ist total spannend, weil unsere Themen ja immer sehr stark wechseln. Ich bin auch Biologin, das heißt, Themen, die die Natur betreffen, sind einfach das, was mich interessiert. Und ja, jetzt habe ich gerade über Giftschlangen und Krokodile ganz viel gelernt, von denen ich gar keine Ahnung hatte, und mich mit riesigen Saurier-Echsen der Erdvergangenheit beschäftigt. Und das, wie gesagt, sind so viele Themen, die immer spannend sind und die immer neu zu recherchieren sind. Und das ist einfach echt klasse.
Und wie kann man sich das jetzt hinter den Kulissen vorstellen, so eine Sonderausstellung? Sitzt man da zusammen, trinkt einen Kaffee und sagt, Mensch, was machen wir denn als nächstes? Jemand hat eine Idee und dann fängt man an zu suchen, oder was passiert dann?
Das ist immer ein bisschen auch die Frage der Machbarkeit. Unsere Räumlichkeiten, wir haben 4,30 Meter hohe Wände, weil, wie gesagt, wir ja mal ein Theatergebäude waren. Das heißt, wir haben da ganz viel Spielraum für Kulissen. Wir haben 400 Quadratmeter Fläche, also wir haben auch wirklich viel Platz. Und dementsprechend muss das auch irgendwie alles passen. Oder genau, es gibt manchmal einfach Ideen, die irgendwie spannend sind oder neu sind, mit denen man sich auseinandersetzen will.
Und wie geht man da jetzt vor? Also sucht man dann in den Museen auf der Welt oder geht man ins Depot und guckt, Mensch, was haben wir da noch alles rumliegen?
Genau, sowohl als auch. Also Museen auf der Welt ist ein bisschen schwierig, weil das natürlich sehr, sehr teuer ist, da jetzt Objekte aus anderen Ländern irgendwie herzuschaffen. Aber wir haben, was total schön ist, mit anderen Naturkundemuseen hier in Deutschland einen guten Austausch. Das heißt, man fragt erstmal an, auch vielleicht bei etwas größeren Häusern, was gibt es denn, was könnten wir uns leihen, was sind Themen, die wir machen wollen, kriegen wir die Objekte? Und dann lässt man sich gegebenenfalls vielleicht auch etwas anfertigen und man schaut auch in die eigenen Depots, was haben wir? Wir sind hier gut aufgestellt, was Vögel, Säugetiere und eben auch Insekten angeht, da können wir aus unserer eigenen Sammlung gut schöpfen.
Was macht denn dieser Job mit einem? Es gibt ja auch Leute, die von einem Termin zum anderen hetzen in Online-Meetings und irgendwas verkaufen müssen. Ich habe das Gefühl, hier findet man schon mehr Ruhe, oder?
Das kommt immer drauf an, welche Phase im Jahr gerade ist. Gerade ist eine schöne Phase, die, sage ich mal, Recherchierphase, wo wir die Themen erarbeiten. Aber wenn wir dann im Umbau sind und die Ausstellung aktiv bauen, also wir bauen die, wie gesagt, selber, das macht kein Ausstellungsbüro oder so. Das heißt, auch ich stehe da dann mit dem Akkuschrauber und probiere irgendwie ein Bild aufzuhängen und irgendwie ein Objekt mit an die Decke zu bringen oder so. Das ist dann schon Teambuilding auf engstem Raum in einer sehr, sehr spannenden und stressigen Zeit, die aber, ja, auch zeitlich begrenzt ist, und danach weiß man, es wird wieder ruhiger. Also es ist so eine ganz gute Mischung aus stressig und auch mal ruhigeren Phasen, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin tatsächlich.
Warum würden Sie denn jetzt mal sagen, wenn man hierher kommt ins Naturkundemuseum, ist es mehr ein Schauen und nicht nur ein Besuchen?
Das liegt auch daran, dass wir als Team einfach sehr, sehr vernetzt arbeiten. Also wir haben auch unsere Vermittlung, die mit an den Ausstellungen wirklich arbeitet. Und wie gesagt, wir haben dieses Augenmerk, nicht die Dinge hinter Vitrinen nur zu präsentieren und die Leute davon fernzuhalten, sondern wenn wir da jetzt riesige Saurier in der Sonderausstellung haben, soll man Auge in Auge mit denen stehen können. Wir sind da auch sehr mutig. Also wir lassen auch viele direkte Begegnungen zu, was uns auch manchmal ein bisschen zum Verhängnis wird. Aber dadurch ist das Erleben natürlich sehr, sehr viel größer als jetzt, wie gesagt, in einer reinen Vitrinenausstellung, die wir so nicht mehr machen. Also wir probieren das sehr offen zu präsentieren und probieren viele Möglichkeiten zu finden, Zugänge, die sehr barrierearm sind, unseren Besuchern zu zeigen.
Und wer sind jetzt hier die klassischen Besucher? Wer kommt alles?
Ja, man hört es ja schon. Also wir haben wirklich, wirklich viele Schulklassen, wir haben viele Kinder. Wir sind da aber auch natürlich dankbar drüber, weil viele Menschen auch einfach nicht ins Museum gehen. Und wir haben da diesen Vorteil, dass man ja auch für junge Menschen hier Dinge finden und entdecken kann und dass das Thema Naturkunde natürlich auch einfach spannend ist. Aber wir probieren schon auch Naturschutzgruppen hier reinzukriegen. Wir probieren natürlich auch teilweise tatsächlich kunstinteressierte Menschen hier durchzuführen. Und wir probieren auch was für Erwachsene zu bieten. An den Teenagern scheitert es noch ein bisschen. Die hätten wir gern hier, aber da ist das Interesse nicht so da. Also da wissen wir, dass da noch Bedarf ist. Da probieren wir auch über die sozialen Medien zu gehen, aber da haben wir noch was zu tun sozusagen.
An Sie beide vielleicht nochmal gerichtet. Wie gelingt es Ihnen denn so, die Menschen für Naturwissenschaft wieder zu begeistern? Ist es durch diese Interaktion?
Ich denke, wir sind erfrischend analog manchmal. Na, wir bieten Welten auch parallel und entfernt vom Handy. Das mögen viele Menschen und genießen das auch, wobei wir das nicht ausschließen, aber wir reduzieren es auf die sinnvolle Art und Weise. Und das ist auch so ein Schwerpunkt, den wir beibehalten wollen. Und Natur ist ja im Bewusstsein vieler Menschen weiterhin verankert. Klar, die Stadtbevölkerung sieht das ein bisschen anders als die Landbevölkerung. Und wir sind dann in einer Stadt, aber unser Einzugsbereich deckt doch durchaus die Region auch ab. Und wir erreichen da sehr viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Ideen auch von Natur. Ist ja auch schon gesagt worden, wir legen auch durchaus neben der Schau Wert auf den seriösen Hintergrund. Auch da sind wir ja als Naturkundemuseum intensiv tätig. Das Thema Insektensterben, nur mal nebenbei, hat uns neben einer Ausstellung, die wir damals dazu gemacht haben, weiter sehr bewegt. Wir sind viel im Freiland unterwegs. Wir sind am Puls der Zeit, was die Erforschung bestimmter Artengruppen angeht. Also auch das gehört dazu.
Und ich denke vor allem auch, wir schaffen es tatsächlich, wir machen eine Waldausstellung und dann haben wir hier einen Wald in unserem Museum. Also wir bauen unsere Szenen so, dass die Leute hierher kommen können und ein bisschen, also dieses Gefühl von der Natur hier bei uns im Museum bekommen, was ganz Besonderes ist. Und dass ganz viele Menschen auch die einfach diese Atmosphäre so mitnimmt, weil das ist was ganz, ganz Atmosphärisches auch.
Gibt es denn ein Objekt oder etwas, was Ihnen ganz besonders ans Herz gewachsen ist?
Also es fällt mir nicht tatsächlich kein Objekt per se ein, wo ich sage, ohne das könnte ich nicht, weil es einfach zu viele Dinge gibt. Aber wir haben natürlich, ich habe es vorhin schon genannt, so einige Preziosen, ohne die wir eher nackt dastehen würden, was die Historie unseres Hauses angeht. Und den Goethe-Elefantenschädel, das ist ja ein Mordstrum, den habe ich jetzt schon diverse Male, weil er auch intensiv untersucht wurde, für eine Ausstellung, die wir auch selber konzipiert haben, die nannte sich Elefanten. Da haben wir dann eine ganze Elefantenausstellung gebaut und ein Objekt war der Goethe-Elefant, den wir übrigens auch dann lebensgroß rekonstruiert haben und dann eine Szene gebaut haben, wie der Goethe-Elefant im Stall hier in Kassel stand. Und da war der Schädel dann, der ja zerbrochen ist, nicht weil wir ihn haben fallen lassen, sondern weil der Goethe-Elefant ja so zu Tode gekommen ist, der ist in den Hang runtergerollt, hat sich den Schädel zerstört, wir haben einen Schädelbruch gehabt, das sieht man heute noch. Und all diese Dinge, die ja 250 Jahre her sind, die haben wir entsprechend auch mal, der ist 3D gescannt worden, wissenschaftlich untersucht. Und da besteht dann schon so eine ehrfürchtige Beziehung zu diesem Objekt. Das ist ja nicht nur ein Tierschädel, sondern der ist ja sowas von geschichtsbelegt. Goethe hatte ihn in seinen Händen, dass man nicht drumherum kommt, da diese Ehrfurcht auch zu empfinden.
Wenn wir uns in einem Jahr wieder hören, was würden Sie sich wünschen, was Sie mir erzählen können über das Naturkundemuseum?
Ja, Museen sind freiwillige Leistungen. Die werden von der Gesellschaft getragen, weil die Gesellschaft es sich leisten möchte. Das tun wir ja durchaus, auch hier in Kassel. Wir werden unterstützt von der Stadt. Aber natürlich, wir wissen alle, das könnten schwierigere Zeiten kommen. Und unser Deputat ist immer so ein bisschen am Limit, wenn ich davon gesprochen habe, dass wir vieles selbst tun, weil wir es müssen. Und wir brauchen eben auch die Möglichkeiten dazu. Das bedeutet, das Personal muss dafür da sein. Eine gewisse finanzielle Sicherheit muss dafür da sein. Eine Planbarkeit. Das Gebäude muss funktionieren. Und das wünsche ich mir einfach, dass wir das weiterhin können.
Und ich wünsche mir, dass wenn wir unsere nächste Ausstellung, unsere nächste Sonderausstellung haben, dass wir selber dann auch merken oder dann berichten können, wie die Menschen die wahrgenommen haben, was das bei denen ausgelöst hat und vielleicht, wie gesagt, auch wie sie ihre Beziehung vielleicht auch zur Natur oder zu den Tieren, die in der Natur vorkommen, vielleicht ein bisschen verändert hat. Das würde ich mir wünschen, dass wir genau etwas bewegen in unseren Besucherinnen und Besuchern. Also ich wünsche mir, dass wir das Feedback bekommen, dass die Menschen da was mitnehmen konnten.
Und das ist doch ein schöner Ausblick. Vielen, vielen Dank an Sie beide.
Ja, gerne.
Dankeschön.
Das war Kassel Kunstklang. Heute aus dem Naturkundemuseum Kassel mit Dr. Kai Füldner. Ein Blick hinter die Türen eines Hauses, das Tradition, Forschung und Fantasie miteinander verbindet und zeigt, wie lebendig Naturgeschichte sein kann. In der nächsten Folge wird es technisch, und zwar im besten Sinn. Dann besuchen wir das Technikmuseum Kassel und entdecken, wie Maschinen, Innovationen und Sammlungen die Region über Jahrzehnte geprägt haben. Sie dürfen sich also freuen auf überraschende Einblicke und Geschichten aus einer Welt voller Ideen. Wir hören uns wieder in der nächsten Ausgabe von Kassel Kunstklang.
Kassels Kunstklang. Eine Audioreise, die schönsten Kulturspots der Stadt Kassel erklingen lässt. Jeden Monat erzählen wir die Geschichten hinter den Kulturstätten unserer Stadt. Und jetzt öffnen wir die Türen zu einem neuen Kapitel der Kunst in Kassel.